Ihr hört Radio Free FM, jetzt das Get Up mit mir, dem Patrick Rebin, und ich habe heute auch einen Gast neben mir sitzen, und zwar ist das der Herr Jean-Sébastien Catalan vom Verein Michael, dem Bund zur Förderung von Anthroposophie. Hallo.
Einen schönen guten Morgen. Hallo.
Als ich das erste Mal den Namen gelesen habe, da bin ich doch tatsächlich gleich als allererstes über ein Wort gestolpert. Ich denke mal, du kannst es dir denken, was es ist. Die aufmerksamen Zuhörer können sich auch vorstellen, was es ist.
War das Catalan?
fast. Was bedeutet oder was ist Anthroposophie?
Also zuerst möchte ich sagen, dass das, was wir jetzt besprechen, ziemlich außergewöhnlich ist, es im Radio zu besprechen. Das kommt sehr selten vor, aber wir machen es als ein Experiment. Wenn wir das ableiten etymologisch, Anthropos Sophia, wäre das der Mensch und die Weisheit, also die Weisheit des Menschen. Aber wir würden da einen Fehler machen. Eigentlich ist Anthroposophie, hat nur eine Bedeutung, das ist das Bewusstsein seines Menschentums. Also das Bild des Menschen, das im Bewusstsein zu haben, beziehungsweise ein ganzheitliches Bild des Menschen im Bewusstsein zu haben, das ist Anthroposophie, auf den Punkt gebracht.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall interessant und wie du gerade eben schon gesagt hast, auch durchaus außergewöhnlich. Und ich habe es auch gerade eben schon, der ganze Name heißt Michael, Bund zur Förderung von Anthroposophie. Was unternehmt ihr, um diese Anthroposophie zu fördern? Oder wie kann man das überhaupt fördern so direkt?
Indem man das versucht, immer bekannter zu machen durch verschiedene Wege. Wir können ganz einfach Lesegruppe machen und die Literatur von Anthroposophie dann zusammen studieren. Wir können Seminare machen und ein bisschen dann sensibler zu machen, aufmerksam zu machen über das, was dieses Bewusstsein seines Menschentums bedeutet. Oder für Menschen, die eben schon fortschrittlicher da ein Stück Weg gelaufen sind in diese Anthroposophie, dann machen wir richtige Tagungen, Seminare, vertiefte Tagungen und Seminare, wo wir in diesem Bewusstsein gehen. Und dieses Bewusstsein, vielleicht sollte ich zuerst das ein bisschen erklären. Eigentlich ist das, was wir machen, in den höheren Stufen Initiationswissenschaft. Also das ist richtig ein Einstieg in dem Geistigen. Und das lässt sich vielleicht hier in Mitteleuropa leicht erklären, wenn wir bedenken, dass es im 9. Jahrhundert hat es ein Treffen von hohen Würden der katholischen Kirche. Man nennt das ein Konzil. Das war in Konstantinopel 869. Und da bei diesem Konzil haben diese hochwürdige Kirchenträger dann einfach entschieden, dass der Mensch nicht mehr betrachtet werden darf als bestehend aus Leib, physischer Leib, Seele und Geist, wie das bis da war, sondern nur Leib und Seele. Und die Seele hat ein bisschen was Geistiges. So hat man das Bild des Menschen gepfuscht, glaube ich, sagt man auf Deutsch. Man hat ein Drittel des Menschen, also eine von den drei Teilen, ein Drittel ist es nicht richtig, aber eine von diesen drei Teilen des Menschen oder des Menschenbildes dann amputiert und dann einfach gesagt, da haben wir ein Leib wie das Tier und wir haben dann eine Seele wie die höhere Tiere. Und seitdem leben wir mit einem Bild, was nicht voll ist und wir verhalten uns entsprechend, weil wir verhalten uns nach dem, welches Bild wir von uns selber haben. Wenn wir denken zum Beispiel an diese furchtbare 20. Jahrhundert und jetzt nicht direkt Nationalsozialismus, was ziemlich einer der schlimmsten Verbrecher der Menschheitsgeschichte ist, aber Bolschewismus, da haben die Bolschewiki einfach ein Menschenbild gemacht, extrem reduziert, karikiert, dass der Mensch so wie ein Teil eine gewaltige Maschine ist, nur einen ganz kleinen Teil, und diese Maschine war der Kollektivismus. Und die Menschen haben sich entsprechend verhalten. Also wollen wir einen Mensch dann stark beeinflussen, arbeitet man dann an seinem Bild. Und Anthroposophie ist die Wiederherstellung sozusagen nach diesem Konzil von Konstantinopel, jetzt im Groben natürlich, ist die Wiederherstellung des ganzheitlichen Bildes des Menschentums oder was ein Mensch sei. Und das versuchen wir eben zu fördern, das war deine Frage, indem wir dann arbeiten an diesem einen Teil, welcher dann amputiert oder erstickt wurde, weil das lebt noch in uns, dieses Teil. Man hat es nicht weggenommen, aber man hat kein Bewusstsein mehr von diesem Teil. Und was wir versuchen, ist ein Bewusstsein wieder zu erwerben für das Geistige in uns.
Also quasi sozusagen das Geistige, was uns in diesem Konzil, ich sag mal in Anführungszeichen, genommen wurde,
genau,
wieder in den Körper zurückführen, beziehungsweise
in der Menschenwesenheit,
Seele, genau, von der Seele loslösen, der Teil, wo da mit dabei ist.
Wunderbar.
Und in den Körper, in den Menschen zurückführen.
Ich hätte nie mich träumen lassen, dass jemand, der Anthroposophie nicht kannte, so schnell dann einsteigen kann. Liebe, also vielen Dank, Patrick.
Gerne, gerne. Und es ist eigentlich nicht schwierig, also insofern.
Sehr schön. Also das ist es, das ist Anthroposophie.
Okay, okay, okay. Und jetzt heißt der Verein eben nicht nur Bund zur Förderung, sondern der hat auch diesen, ich sag mal, Vornamen, nämlich ja. Michael.
Genau.
Allerdings jetzt auch nicht, wie man jetzt, ich sag mal, Michael oder Michael schreiben würde, genau. Sondern das ist in drei Teile aufgeteilt. Mi,
sehr richtig.
K und El.
Ja.
Was bedeutet dieser Name? Oder
also El, das wissen wir, also das kennen wir bei Gabriel, bei Uriel, Emmanuel und so weiter. So El ist Gott, dann hebräisch dann zurückgeführt. Und Michael ist, heißt das, der wie Gott. Also derjenige, der wie Gott ist, der wie Gott. Und das ist in der kirchlichen Tradition, aber früher in anderen Epochen, andere Zivilisationen gab es schon diese Michael mit anderen Namen. Aber in der kirchlichen Tradition bezieht sich dann dieser Name auf ein Wesen, der auf der Erzengelstufe steht. Also jetzt ist ein richtiger Einstieg, also oder ein Sprung ins kalte Wasser dann direkt. Michael ist einfach ein Erzengel. Und wenn wir eben dieses Bild des Menschen wiederherstellen, dann kommen wir sehr, sehr schnell auf unsere Beziehungen zu geistigen Wesenheiten wie Engel und Erzengel. Und Michael, könnten wir jetzt sehr, sehr kurz sagen, ist der eigentliche geistige Inspirator der Menschheit für unsere Zeit jetzt in unseren modernen Zeiten.
Okay, wunderbar. Also nur nochmal für alle, die es vorher nicht ganz verstanden haben oder vielleicht auch erst jetzt eingeschaltet haben. Anthroposophie bedeutet die Rückführung des, ich sag mal, des Geistes in den Körper, in den menschlichen Verstand, nachdem dieser Geist beim Vatikanischen Konzil in Konstantinopel, beim ersten Vatikanischen Konzil in Konstantinopel, auf gut Deutsch herausgestrichen wurde. Und genau, die Anthroposophie versucht eben das rückgängig zu machen. Und Michael, der Vorname in Anführungszeichen des Vereins, haben wir gerade eben auch schon drüber gesprochen, bedeutet quasi der von,
der ist wie
Gott, genau, ja. Richtig.
Michael.
Genau, also quasi wie ein Erzengel.
Genau, richtig. Ein Erzengel direkt, ja.
Genau. Wunderbar. Ja. Und wir haben auch schon einen kleinen Schwenk in Richtung des Vereines gemacht. Und ihr habt auch Veranstaltungen. Ist das so richtig?
Genau, so fördern wir die Anthroposophie durch viele Veranstaltungen, viele Arten von Veranstaltungen. Das kann sein dann eine Gruppe von Menschen, die sich treffen, um Werke von Rudolf Steiner, das ist der Gründer der Anthroposophie, am Anfang des 20. Jahrhunderts ist er da gekommen als Geisteslehrer, als hohe Eingeweihte, als inspirierte Michael-Mensch, könnten wir auch sagen, jetzt, dass wir wissen, dass Michael der Inspirator unserer Zeit ist, auf diese Stufe des Erzengels. Also eine Lesegruppe, Bücher von Rudolf Steiner zum Beispiel. Und dann geht es stufenweise in die Tiefe, bis hin zu richtige, also das ist das Streben, ob es uns gelingt, es ist eine andere Geschichte, aber bis hin zu Initiationswissenschaft. Und Initiationswissenschaft, ich sage absichtlich Wissenschaft, weil das ist eine exakte Geisteswissenschaft, diese Anthroposophie. Und diese Initiationswissenschaft ist jetzt im modernen Form für unseren modernen Bewusstsein das, was in den alten Tempeln gemacht wurde. Ob es in den griechischen Tempeln, ägyptischen Tempeln, persischen Tempeln, indischen Tempeln, also bis zu Aufgang, bis zu Beginn der Menschheitszivilisation hat es immer Tempel gegeben mit hohen Angeweihten, mit hohen Priestern. Und das entspricht nicht mehr unser modernes Bewusstsein, jetzt in einen Tempel zu gehen und einen Hohepriester dann zu glauben und sich initiieren zu lassen. Jetzt machen wir das alles sehr stark durch unseren freien individuellen Denken. Das müssen wir dann selber erringen als unsere individuelle Ich-Kraft. Deswegen wird fern von jeglicher Dogmatik einfach angeboten Lesegruppen. Oder dann machen wir, ich mache einmal im Monat eine Veranstaltung, das ist am ersten Sonntag des Monats, das heißt Philo Brunch. Und da kommt jeder, der will, mit seinen Fragen, Erziehungsfragen, Ehefragen, Kleidung, Ernährung, Soziales, Politisches, egal. Und darüber sprechen wir. Also die Sprache ist nicht von Anthroposophie, wir vertiefen das nicht. Aber wir haben die normalen Menschheitsfragen. Wir machen auch auf diese Ebene des Gespräches auch Sommercamps, egal wo. Ich habe das in der Ukraine gemacht. Jetzt im August wird ein Sommercamp in Belgien stattfinden, wo Aktivitäten für Kinder, Werkstätte für Erwachsene da sein werden und auch Vorträge für die Einführung in die Anthroposophie. Und dann, wie ich sagte, man kann dann fortschreiten in diese Initiationswissenschaft. Und wenn man einiges sich erworben hat an Fähigkeiten, nicht am Wissen, weil das Wissen ist nur die erste Stufe. Das Lesen, das Erkenntnismäßige, das ist, um eigentlich zum zweiten Stufe zu kommen. Und das ist dann eher ein Übungsweg. Also wie können wir durch Konzentrationsübungen, ganz individuell, allein, undogmatisch geführt, durch Meditationsübungen und so weiter, wie können wir dann nicht nur zu mehr Erkenntnisse, sondern zu neuen Fähigkeiten? Weil wenn wir von dem Geistigen sprechen, dann gilt es, es auch wahrzunehmen. Deswegen müssen dann Organe dann entwickelt werden, die wir alle haben. Es ist nicht so, dass wir jetzt neue Organe in uns anschaffen müssen. Wir haben die, aber sie sind verkümmert. Eben dadurch, dass diese Konzil in Konstantinopel dann verneint hat, dass wir auch zum Teil Geisteswesen sind, haben wir das nicht mehr benutzt, diese geistigen Fähigkeiten in uns, und die sind verkümmert. Und es gilt dann, diese Fähigkeiten wieder zum Blühen zu bringen. Und dann haben wir allmählich dann Fähigkeiten, das Übersinnliche, das Geistige dann auch wahrzunehmen. Und dann für diese Menschen, die auf diese fortschrittlicheren Stufen dann stehen, haben wir weitere Veranstaltungen, die dann entsprechend dann natürlich nicht für Anfänger geeignet sind. Und diese Seminare oder Vorträge werden natürlich auch nicht öffentlich dann angekündigt, wird keine Werbung dafür gemacht, aber ansonsten haben wir dann eine Reihe von Veranstaltungen, öffentliche Veranstaltungen, die wir Monat für Monat dann hier in Ulm oder in anderen Ländern dann ausführen. Aus dieser Philo Brunch, bei unserem allererste Philo Brunch, das ist nicht alt, es ist nicht weit her, das war letztes Jahr im Sommer, da kam eine junge Frau, die hatte Islamwissenschaft und Politikwissenschaft studiert. Und im Laufe unserer Bekanntschaft dann hat sich herausgestellt, dass sie sehr, sehr begabt ist, um in ganz einfacher Art und Weise diese islamische Welt uns erkenntlich zu machen, näher zu bringen. Und so habe ich sie direkt eingeladen und ermutigt, dann einen Vortrag zu halten, ein erstes Vortrag, ich hoffe, das wird eine Reihe sein, ein erstes Vortrag eben über Kunst und Kultur der arabisch-islamischen Welt. Und anhand von verschiedenen Beispielen wird sie uns dann am 9. Juli bei uns an der Kleinen Donau in Neu-Ulm dann Kunstwerke dann präsentieren. Das ist ein Beispiel, was da kommen soll. Und wir könnten sagen, das hat mit Anthroposophie nichts zu tun. Und eben, das ist ein bisschen das Schwierige mitzubekommen am Anfang, weil es gibt nichts, was nicht anthroposophisch betrachtet werden kann. Also wie gesagt, Kunst, Religion, Wissenschaft, Ernährungswissenschaft, Sozialwissenschaft, es gibt nichts, was nicht dann getroffen wird von diesem neuen Bewusstsein. Es geht darum, zentral ein neues Bewusstsein des Menschen zu haben, dass wir ein Leib haben, eine Seele haben und ein Geist sind eigentlich. Nicht haben, sondern sind.
Ja, wer kann denn an diesen, ich sag mal, Veranstaltungen, also gerade auch den Lesungen etc., wer kann da teilnehmen? Kann ich jetzt, du hast ja gerade eben schon gesagt, ihr seid an der Kleinen Donau 4 in Neu-Ulm.
Ja.
Kann da jetzt theoretisch gesehen jeder, der sich das jetzt anhört und sagt, boah, irgendwie wäre das was für mich. Irgendwie, das ist schlüssig, das leuchtet mir ein. Nach sowas habe ich vielleicht auch schon länger gesucht, hatte das irgendwie im Kopf. Kann euch jeder besuchen, der das mal, ich sag mal, blöd ausprobieren möchte.
Absolut, jeder und jederzeit. Da haben wir eine Telefonnummer, wir haben eine Mailadresse, wir könnten kontaktiert werden.
Wenn du die vielleicht ganz kurz sagen möchtest oder so? Telefonnummer, Mailadresse?
Telefonnummer und Mailadresse, das sage ich gleich und gerne. Also die Telefonnummer ist hier in Ulm 0731 159 79 140. Wir haben eine Webseite, das ist kleingeschrieben mkl-bund.net. Und die Mailadresse, das ist ganz einfach auch, samenkorn@posteo.de.
Wunderbar. Also, wenn sich jetzt jemand denkt, der hier zuhört, das ist schlüssig, das leuchtet mir ein, da hätte ich mal Lust, das zu erforschen, zu erleben und wahrzunehmen. Wie gesagt, die Telefonnummer 0731 159 79140. Die Homepage www.mkl-bund.net. Und dann zu guter Letzt noch die Kontakt-E-Mail-Adresse samenkorn@posteo.de.
Genau.
Wunderbar. Und bevor wir jetzt gleich nochmal einen ganz kurzen Musikbreak einlegen, habe ich noch eine ganz kleine Frage. Und zwar, wir hatten es jetzt gerade eben von dem Vortrag von der Frau Clara Seitz, der studierten Islamwissenschaftlerin und Politikwissenschaftlerin. Und hier vor mir liegt jetzt noch ein zweiter Zettel, ein zweiter Programmankündigungszettel, sage ich mal. Und zwar ist das die Pfingsttagung. Was genau kann man unter der Pfingsttagung verstehen? Was sind dort für Veranstaltungen, die stattfinden?
Also diese Pfingstereignis, den wir kennen aus dem Neuen Testament, das nehmen wir sehr, sehr ernst. Also wir glauben tatsächlich, oder wir glauben sogar zu wissen tatsächlich, dass diese Schüler, diese Discipuli, diese Apostel, diese Schüler von Christus, tatsächlich von dem Heiligen Geist dann beschattet wurden, inspiriert wurden und konnten tatsächlich dann eine Sprache beherrschen, die eine Seelensprache ist. Und deswegen machen wir jedes Jahr seit 2008 eine Pfingsttagung in Ulm und wir machen gleich dann eine internationale Tagung damit. Und insbesondere kommen Freunde aus Russland und aus der Ukraine. Seit 2008 waren 50 Menschen aus Russland bei uns. Und genauso viele Mitteleuropäer und Westeuropäer. Wir werden dieses Jahr etwas weniger sein. Wir können diese Tagung, inzwischen darf ich dann einen Dank sagen an allen Förderer und Sponsoren, die diese Kosten für die Menschen zum Beispiel aus der Ukraine, die natürlich eine Reise sich nicht leisten können, gespendet haben. Also einen herzlichen Dank. Wir konnten alle Flüge und Aufenthaltskosten auch hier in Ulm übernehmen. Also es geht um die 6.000 Euro, das ist nicht wenig. Und das konnten wir decken dank großzügigen Spenden. Und dieses Jahr heißt die Tagung mit Christus in seiner Sprache sprechen. Seine Sprache ist eben diese inspirierende Heiligen Geistes Sprache. Und noch einmal, es geht um Geisteswissenschaft und nicht um Glauben, sondern es geht um Wissen und um Erlangen von Fähigkeiten, eine Sprache lernen zu können, die Sprache des Geistes. Und dann, nachdem wir das erlernt haben, können wir uns unter Schüler dann uns unterhalten. Natürlich nicht mit Worten. Es hat jetzt nicht mit der deutschen oder spanischen Sprache zu tun, sondern das ist eine Menschensprache, eine seelische, geistige Sprache. Und da können wir dann uns in Anführungszeichen unterhalten, geistig untereinander, aber nicht nur untereinander, sondern eben mit geistigen Wesenheiten auch. Also vielleicht so viel zu diese Pfingsttagung, das ist jetzt übernächstes Wochenende von 30. Mai bis 25. Mai, immer in diese, an der kleinen Donau in Neu-Ulm. Und das selbstverständlich, das ist ein gutes Beispiel, da habe ich keine Werbung dafür gemacht. Also das, ich habe zwar einen Flyer hier, aber das wurde geschickt an Menschen, die schon auf diesem Weg sich befinden, weil wir wollen auch gar keinen Menschen dann irgendwie schockieren. Und wenn wir sagen, also wir können mit Christus uns unterhalten in einer geistigen Sprache, da könnten wir dann gleich angewiesen werden in die Psychiatrie. Und das könnte ich sehr gut verstehen. Also man muss schon sehr behutsam, respektvoll, großer Respekt für die Freiheit, Schritt für Schritt dann hineinwachsen dann in diese Geisteswissenschaft, in diese Initiationswissenschaft, die die Anthroposophie für unsere moderne Zeit ist.
Ja, die Pfingsttagung in Ulm, Samstag 23. bis Montag 25. Mai, eben wie gesagt auch wieder an der kleinen Donau. Und das bisher Wichtigste haben wir noch ein wenig außen vor gelassen, und zwar, wer ist denn überhaupt dieser Jean-Sébastien Catalan, der hier neben mir sitzt? Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du?
Also wie mein Name das schon verrät, bin ich kein Schwabe. Ich komme aus Barcelona, bin Spanier. Meine Verwandte würden sagen, nein, du bist Katalaner. Also ich komme aus Katalonien, heiße Katalan. Das ist mein Markenzeichen sozusagen. Habe aber sehr, sehr viele Jahre, 40 Jahre in Frankreich gelebt. Deswegen mein Dialekt. Deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, wie ich Deutsch spreche. Und deswegen auch meine ziemlich internationale Biografie, mein internationales Leben. Ich durfte viele Jahre als Exportmanager für Musikinstrumente dann ziemlich viel verreisen und sozusagen durch die ganze Welt jetten, von Tokio bis San Francisco. Sehr viel in allen Ländern in Osteuropa, Mitteleuropa, Westeuropa gewesen. Und das hat natürlich dann meine Aktivitäten hier bei Michael sehr stark geprägt. Auf unserer Webseite sind momentan 6 Sprachen dann vertreten. Und ich hoffe, dass bald Türkisch und Arabisch noch hinzukommen. Wir haben Publikationen auf Türkisch. Wir versuchen da, weil die türkische Gemeinschaft sehr stark repräsentiert in Deutschland ist, dann natürlich auch da, um diese Freunde aus der Türkei zu empfangen, auch sozusagen uns vorbereitet. Ich arbeite nur für Michael, also ganz zeitlich, ehrenamtlich und ganz zeitig. Das ist auch ein großes Glück, so leben zu dürfen für seine Leidenschaft. Und ich bin ziemlich viel unterwegs, also in ganz Deutschland, in ganz Europa und ein bisschen dann darüber hinaus, vor allem, wie ich schon sagte, in Russland und weil es so konfliktuell ist momentan in der Ukraine. Da habe ich schon seit dieser Revolution in der Ukraine angefangen hat, war ich schon 7-mal da, das macht ein paar Monate, seit Januar 2014. Und wir versuchen durch dieses Internationalismus dann auch anzuknüpfen an alle anderen Vereine. Also wir suchen den Kontakt mit alle anderen Ausländervereine hier in Ulm. Wir haben stark angefangen, wie gesagt, mit den Türken, diese lieben Freunde aus dieser Region. Und es gibt ein fantastisches Verein in Ulm. Also das ist der Verein für die Aleviten, die türkischen Aleviten. Sie sind sehr dynamisch, sehr kulturell geprägt und da versuchen wir dann eine Annäherung und eine Zusammenarbeit zu machen. Aber zu unserer Pfingsttagung werden Menschen natürlich dann kommen aus Belgien, aus der Schweiz, aus Frankreich, aus Russland, Ukraine und so weiter. Also das ist ein ziemlich prägnantes Element, diese Biografie, dieses Internationalismus, dieses Kosmopolitismus.
Du meintest, dass du Vollzeit dich bei Michael engagierst, ehrenamtlich. Welche Funktion bekleidest du in diesem Verein denn?
Ich bin der Tätige. Ich bin nicht ich bin momentan im Vorstand, aber nur interimsweise, kommissarisch, weil zwei Vorstandsmitglieder sind ausgezogen aus Ulm und da brauchten wir dann rechtlich natürlich noch einen Vorstand. Das habe ich dann bekleidet, diese Amt. Aber ich werde dann gleich wieder austreten und ein neuer Vorstand wird da kommen. Ich bin der Tätige, das heißt, ich organisiere diese Veranstaltungen. Zum Teil bin ich der Redner oder der Seminarleiter, aber nicht unbedingt. Also ich mache sehr, sehr gerne Veranstaltungen für andere Freunde aus der ganzen Welt. Da kommt ein Amerikaner, John Mix, sehr oft zu uns, der lebt in der Schweiz. Und spricht über Pädagogik zum Beispiel oder Naturwissenschaft, über Biologie und so weiter. Also es gibt keine Fächer, die wir auslassen. Ja, das ist meine Arbeit. Und vorher hast du, Patrick, gesagt, dass wenn ein Mensch, der keine Vorkenntnisse über Geisteswissenschaft hat, dann gerne zu uns käme, das darf er selbstverständlich jederzeit tun. Und du hast auch freundlicherweise unsere Daten gegeben, Telefonnummer und so weiter. Und ich wäre dann derjenige, der erste Gesprächspartner für diese Menschen. Wenn Menschen da kommen, dann bin ich da für Gespräche. Und als ich sagte, jederzeit kann jeder Mensch kommen, also mit jeder Zeit ist wirklich quasi Tag und Nacht gemeint. Also ich habe keine Bürozeiten, Öffnungszeiten, das gibt es nicht. Also ich lebe einfach, wie das Leben fließt, also ohne Bürokratie, ganz, ganz einfach.
Okay. Und jetzt würde ich mal sagen, um diesen kleineren Block zum Abschluss zu bringen, wie bist du zu diesem Verein gekommen, zur Anthroposophie?
Also zur Anthroposophie bin ich gekommen, als ich 18 Jahre alt war. Es gibt viele Anthroposophen, die hineingeboren sind in eine anthroposophische Familie, die Waldorfschule, die ein Ergebnis der Anthroposophie ist, dann besucht haben. Das war bei mir nicht der Fall. Ich hatte in Frankreich einen Freund, der war Biogärtner und Astrologe und war sehr interessiert für das Geistesleben und hatte in seiner Bibliothek ein Buch, das heißt Geheimwissenschaft im Umriss. Und er sagte, das ist glaube ich, das Schönste, was es auf Erden gibt, geisteswissenschaftlich betrachtet. Aber ich kann damit mich nicht hineinfinden, richtig. Ich habe aber die Ahnung, dass du damit was anfangen könntest. Er hat mir das Buch gegeben, habe ich aufgeschlagen so, habe ich einen Satz gelesen und ich habe gehört, willkommen zu Hause. Also das, seit diesem 18. Lebensjahr war die Anthroposophie wirklich ganz, ganz vertraut für mich. Und da habe ich nur für Anthroposophie gearbeitet. Eine Zeit lang habe ich bestimmte Berufe ausgeübt, aber immer, um meine anthroposophische Aktivität zu unterstützen und zu finanzieren.
Okay, wie ist das denn jetzt mit Kirche? Welcher Kirche seid ihr angehörig oder gibt es eine Kirche, die die Anthroposophie vertritt, verbreitet und lehrt?
Vielen Dank für die Frage. Das war tatsächlich in einem Zwischengespräch zwischen Patrick und mir. Vorher nur eine kleine Zwischenanmerkung von mir. Und zwar, ich war sehr, sehr erfreut, als Patrick dann plötzlich die Platte von Jimi Hendrix legte. Das ist ein Typ, den ich bewundere, sehr liebe, seine Biografie dann etwas tiefer dann nachgegangen bin. Dieser Mensch war extrem inspiriert, er war sehr, sehr begabt. Ich würde sagen, er war geistig sehr, sehr begabt. Und wenn man eben als Menschenbild so ein Bild trägt, wo das Geistige keine Rolle spielt, dann im Bild keine Rolle spielt, das heißt im Bewusstsein keine Rolle dann spielen kann, weil wir haben es nicht im Bilde, dann staut sich trotzdem dieser Geist, der trotzdem vorhanden ist und kann dann zu großartigsten Performances, Leistungen dann kommen. Und bei Jimi Hendrix, das war diese Art, eins zu sein mit seinem Instrument. Es ist unglaublich, ihn zu sehen, zu hören ist schon ein Erlebnis, aber zu sehen, wie er eins war mit seiner Gitarre, was er da gemacht hat, und das ist dann sozusagen ein unbewusstes Leistungsergebnis vom Geistigen in einem Gebiet, wo es nicht so aussieht wie geistig, aber irgendwie dieser Geist, der gestaut wird, weil wir es nicht ausleben können, weil den gibt es nicht mehr, die Kirche hat es abgeschafft. Der wirkt in uns. Und ich würde sagen, dann von Jimi Hendrix würde ich gerne zu Volkswagen, Mercedes und BMW gehen. Die Deutschen haben eine ganz besondere Veranlagung für das Geistige als Volk. Und da staut es sich auch. Und da sind sie geistig genial, aber nicht im geistigen Gebiet, sondern im industriellen Gebiet. Und es ist dann kein Wunder, dass sie dann diese Exportweltmeister sind, diese Deutschen, und vor allem mit diese fantastischen Karren, die wir hier produzieren. Also nur eine Zwischenbemerkung. In dieser Zwischenbemerkung habe ich gesagt, die Kirche hat eben diese Geist dann abgeschafft in der Menschen Ausgestaltung oder Wesenheit. Und dann entsprechend ist diese Kirche, die katholische Kirche, die dafür verantwortlich ist, diese Kirche hört nicht sehr gerne das Wort oder die Tätigkeiten von der Anthroposophie. Also die Kirche hätte eigentlich, so wie wir sie kennen in Deutschland, der Nachfolger werden sollen von den Tempeln vorher, wo das Geistige sich abspielte, wo Initiation sich abspielte. Und leider sehr, sehr bald nach der Christi-Zeit kam diese verheerende Papsttum zur Kirche, so dass wir jetzt nur reines Dogmatisches bekommen haben. Und auch wenn das so merkwürdig sich anhört, unsere Wissenschaft heute, unsere Naturwissenschaft ruht auf diese oder schöpft aus diesem Menschenbild, welche die Kirche geschaffen hat beziehungsweise abgeschaffen hat mit dieser Extirpation, mit dieser Amputierung des Geistes in Menschenwesenheit. Also deine Frage, Patrick, jetzt, also wie steht die Anthroposophie zur Kirche? Sie steht gar nicht zur Kirche. Also es ist keine kirchliche Struktur, keine kirchliche Organisation, führt auch kein Kultus. Aber es gibt doch eine Kirche, die seit Anfang des 20. Jahrhunderts ruht auf die Anthroposophie, ganz und gar. Und zwar, es sind einige Priester zu Rudolf Steiner, eben Rudolf Steiner, der Gründer dieser Anthroposophie, einige Priester sind dann gekommen und haben gesagt, also wir kommen nicht weiter mit diesem Dogma, das ist nicht freiheitlich genug, also mit diesem Kultus, also praktizierende Priester, vor allem dann ein genialer Priester, der hieß Friedrich Rittelmeier, er war, glaube ich, in Berlin. Und er vorwiegend sagte, also federführend, dann kam zu Rudolf Steiner, aber mit ihm andere jüngere Priester. Und die haben gesagt, also wie können wir dann mehr Inhalt und eine neue Form geben, sodass wir die Freiheit des Menschen respektieren, aber doch Substanz da geben, sodass die Menschen etwas daraus gewinnen können. Und dann hat Rudolf Steiner sozusagen ein Kursus gegeben. Er hat sie ausgebildet als geeignete, für unsere moderne Zeit geeignete Priester. Und daraus, aus dieser Lehre von Rudolf Steiner, haben diese Priester dann eine neue Kirche gegründet. Also nicht Rudolf Steiner hat das gemacht, er hat nur ihrem Bedarf sozusagen eine Antwort zu ihrem Bedarf gegeben. Und diese Priester allein haben dann diese Kirche gegründet und sie heißt die Christengemeinschaft. Und diese Christengemeinschaft, ich finde, dass das unglaublich wichtig ist, weil da haben wir jetzt eine, sie nennen das eine, keine Messe, was sie machen, sondern eine menschenweihe Handlung und sieht aus wie eine Messe, aber das ist in vollem Respekt der Freiheit, so wie das gebührt den modernen Menschen. Und da können Menschen dann ihr Glauben dann leben. Es gibt hier in Ulm eine Kirche der Christengemeinschaft, die heißt Lazaruskirche. Sie ist in der Weststadt Richtung Kuhberg unterhalb von der Waldorfschule. Die genaue Adresse habe ich jetzt nicht, aber die Lazaruskirche ist leicht zu finden. Und da kann auch jeder Mensch kommen und da werden auch alle Sakramenten dann erteilt, wie eine normale mitteleuropäische Kirche. Aber eben in eine Kirche, in welche das Dogmatische weggenommen würde.
Okay, wunderbar. Für euch im Studio war ich der Patrick Rebin und außerdem hatte ich noch einen Gast neben mir, den Jean-Sébastien Catala vom Verein MIKAE, nämlich dem Bund für Anthroposophische Förderung oder Förderung der Anthroposophie, um es richtig zu sagen. Und ganz kurz nochmal für alle, die vielleicht erst später dazu gekommen sind. Anthroposophie bedeutet im Grunde genommen, dem Menschenwesen seinen Geist zurückzugeben, der damals im Ersten Vatikanischen Konzil in Konstantinopel ich sag mal drastisch, ersatzlos aus dem ganzheitlichen Menschenbild gestrichen wurde. Und dieser Verein MIKAE, den findet man in der Herbdrucker Straße 4 in 89073 Ulm, beziehungsweise an der Kleinen Donau in Neu-Ulm, an der Kleinen Donau 4, um genau zu sein. Und sie haben am Donnerstag, den 9. Juli, eben im MIKAE, kann man das so, wenn man das so sagen kann, eine Veranstaltung mit Clara Seitz, einer studierten Politik- und Islamwissenschaftlerin. Und genau, dann hatten wir es auch noch davon, wie man denn MIKAE erreichen kann, wenn einen dieses anthroposophische, dieses ganzheitliche, sage ich, interessiert. Da gibt es drei Möglichkeiten. Zum einen per Telefon über die 0731, sprich die Ulmer und Neu-Ulmer Vorwahl, und gefolgt von der 159 79 140, 0731 159 79 140. Außerdem hat der Mikael-Verein noch eine Homepage. Das wäre www.mkl-bund.net. www.mkl-bund.net oder per Mail an samenkorn@posteo.de. Damit verabschiede ich mich von euch. Mir hat es wie immer Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch beim Zuhören. Free FM.